was wir hier an dieser Stelle hören, an großen Dingen, an wunderbaren Dingen, auch wie wir es eben im Lied gesungen haben, an so universalen Dingen, dass wir wissen, du hast die letzten, tiefsten Antworten und die sind einzigartig über all das, was heute noch so wahnsinnig chaotisch daliegt und nach Antwort schreit. Und wir wollen das existenziell auch für uns anwenden, für unsere Angehörigen, die uns so lieb sind, für unsere Söhne und Töchter, die nicht im Glauben sind. Wir wollen es anwenden und dir jetzt schon sagen, Herr, wir freuen uns und danken dir, dass du sie hineingenommen hast in deinen Sieg. Wie könnten wir sonst glücklich sein? Amen.
Amen.
Ja, weil der Konrad Straub so eine gute rundfunkgeübte Stimme hat, darf ich ihn vielleicht auch bitten, dass er Offenbarung 12, 1 bis 12 uns jetzt vorliest.
Man soll den Tag nie vor dem Abend loben. Offenbarung 12, 1 bis 12. Es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger. Und sie schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereit von Gott, dass sie dort ernährt werde 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil, die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte, Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat.
Dankeschön. Heute habe ich nur 2 Vorbemerkungen, bevor ich zum Thema komme. Ich denke nochmal zurück an unser Lied, das wir gesungen haben, 123. Und es gefällt mir da besonders der 4. Vers, den wir gesungen haben. Da ist ja auch von dem Seufzen die Rede. Ja, Jesus siegt. Das wissen wir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, um uns herum in der Welt und auch in gläubigen Kreisen viel Seufzen, viel Seufzen. Und das wollen wir nicht von oben herunter verachten oder verdammen. Das hat Gründe. Seufzt eine große Schar noch unter Satans Joch, die sehnend hart auf das Erlösungsjahr. Erlösungsjahr, vielleicht hat der Blum, hat der Dichter auch an das Hall- und Jubeljahr als Vorschattung dieses Erlösungsjahres gedacht. Das zögert immer noch, Verzugszeiten gibt's, das zögert immer noch. So wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten, ja, Jesus siegt. Da hätte ja vielleicht mancher andere Dichter gedichtet, also wenn auch noch eine große Schar seufzt, so wirst doch du uns, Herr und Heiland, in deinen schönen Himmel hinaufnehmen, uns. Und das hat er eben nicht, sondern er bleibt hier nicht im frommen Egoismus bei unserer persönlichen Erwartung hängen, sondern so wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Ein gewaltiges Gottesprogramm. Die Kreatur aus allen Ketten, Sünde, Tod, Gefängnisse aller Art zu erretten und herauszuführen. Eine zweite Vorbemerkung noch. Es fanden ja früher in den 60er Jahren in Seeshaupt am Starnberger See die prophetischen Wochen statt mit Karl Merz und auch, wie hieß der liebe Bruder aus Fulda, Friedrich Malessa und andere Brüder. Und da wurde öfter ein Grundsatz hervorgehoben, der ist mir heute wieder eingefallen. Wir sollen nicht den Fehler machen, so hieß es damals schon, dass wir die Prophetie der Bibel in das Zeitgeschehen hineinversetzen, sondern im Lichte des heutigen Zeitgeschehens deuten, sondern das Zeitgeschehen im Lichte der Prophetie, nicht die Prophetie im Lichte dessen, was heute oder morgen gerade geschehen ist. Das ist gerade in unserer Zeit wichtig. Wir wollen nicht die ganze biblische Prophetie hineinstellen in das Bild zweier gestürzter Türme, sondern wir wollen all das Geschehen um uns herum, im September, jetzt im Oktober und was noch kommen mag, hineinstellen in das große Bild der biblischen Prophetie. Nur so ist es richtig. Sonst besteht die Gefahr, dass wir uns allzu sehr leiten und bestimmen lassen von dem, was ist heute los, was ist morgen los, was bildet heute die Schlagzeile und meinen, das sei überragend wichtig. Was daran wichtig ist, das zeigt sich oft erst ein paar Wochen später. Und so bin ich froh, dass ich eine 2-Monats-Schrift herausgeben darf und nicht eine Woche blättle. Denn beim 2-Monats-Zeitrhythmus, da hat sich einiges schon wieder abgelagert, dann ist man etwas ruhiger und kann aus einiger Distanz über die Dinge schreiben. Jetzt aber Offenbarung 12. Da haben wir ja doch am Anfang eine furchtbare Szenerie. Schrecklich. Eine Frau kann das sicher noch besser empfinden als ein Mann. Eine Frau, die jemals Kinder geboren hat, die kann sich das sicher noch viel besser vorstellen in all der Schrecklichkeit, wie sie dabei ist, ein Kind zu gebären. Und da steht jemand, der will es sofort verschlingen, der will es fressen. Eine schreckliche Gestalt, ein Drache. Ähnliches mag es ja geben, nicht gerade ein Drache, aber in den heutigen Kriegsgebieten, Bürgerkriegsgebieten. Da gibt es ja das, dass eine wütende Soldateska vielleicht schon bereitsteht, ein geborenes Kind sofort zu töten. Und die Frau vielleicht dazu. Da gibt es ja in unserem Liederbuch ein Lied, das brauchen wir heute nicht zu singen, aber ich dachte vorhin daran, das ist 709. Meine Mutter hat es gebetet an meinem Bett, als ich ganz klein war. 709 in dem Lied, nun ruhen alle Wälder. Das ist ja mehr ein Abendlied, das singen wir heute nicht unbedingt. Da heißt es dann ja im vorletzten Vers, breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein, will Satan mich verschlingen, so lass die Engel singen, dies Kind soll unverletzet sein, will Satan mich verschlingen. Das ist genau die Szene. Ich möchte in 5 Punkten etwas sagen über Offenbarung 12, 1 bis 12. Erster Punkt, die Bibel kennt den persönlichen Teufel. Zweitens, Israel wird in der Endzeit wieder fruchtbar für Gott. Drittens, Krieg im Himmel. Krieg im Himmel. Viertens, die Brüder haben den Feind besiegt. Fünftens, es geht um Jesu Machtübernahme. Erstens, die Bibel kennt den persönlichen Teufel. Da gibt es ja nun leider sogar Theologen, die über sowas lachen. Theologen, die Bücher schreiben, in denen es heißt, das sind doch alte mythische Vorstellungen. Sowas gibt's doch nicht. Das Böse, ja, natürlich, das Böse, das sehen wir in der Welt, aber noch nicht eine persönliche Spitze. Doch, sagt die Bibel. So wie das Gute nicht nur das Gute ist, sondern der Gute, eine persönliche Spitze, Ausprägung des Guten, der Vater, zutiefst. So hat auch das Böse eine persönliche Ausprägung, der Diabolos, der Teufel. Die Offenbarung berichtet ja von seinem Sturz. In zwei Akten geschieht der Sturz. Erstens in Offenbarung 12, zweitens in Offenbarung 20. In Offenbarung 12, in dem Text, den wir gehört haben, wird er vom Himmel auf die Erde gestürzt. Und in Offenbarung 12 dann weiter dem Abyssos, dem Abgrund, überliefert für zunächst vorab 1000 Jahre, bevor er noch einmal kurz losgelassen wird und dann in den Feuersee geworfen wird. Also hier ist der erste Akt seines endzeitlichen Sturzes, Offenbarung 12, was wir gelesen haben. Und da haben wir eine ganz feierliche Häufung seiner Namen. In 12 Vers 9, es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Eine ganz feierliche Häufung seiner negativen Namen. Er ist der Diabolos, der Durcheinanderwerfer oder Verleumder. Verleumden ist seine Lieblingsbeschäftigung. Das Wort Diabolos kann auch mit Verleumder übersetzt werden, wird auch so gelegentlich in der Bibel gebraucht. Paulus schreibt mal, in der Gemeinde sollen keine Diaboloi sein, keine Verleumder. Dasselbe Wort wie Teufel. Er verleumdet Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott. Das ist also wirklich sein Lieblingsgeschäft. Und wer gerne verleumdet, andere schlecht macht, ich nehme mal an, zu unseren Gunsten hier ist niemand dabei, aber Sie wissen ja, die anderen da draußen, da gibt es Verleumder dabei, die machen sich hinten herum schlecht. Wer sowas macht, der betreibt das Geschäft des Diabolos, schlecht machen. Prüfen ist was anderes, sachlich prüfen und Urteile bilden, das darf man schon oder zur Rechenschaft ziehen, aber verleumden ist eine schlechte Sache. 1. Mose 3, schon beim Sündenfall der Menschen, hat er Gott bei den Menschen, bei der Eva, zunächst einmal angeschwärzt. Er hat euch den Baum verboten, davon zu essen. Ihr werdet nicht des Todes sterben, sondern ihr würdet sein wie Gott, das Größte und Schönste, was es gibt. Das gönnt er euch nicht, er ist ein missgünstiges Wesen. Mit anderen Worten, Eva, du musst dich emanzipieren. Eva, also du musst schon selber sorgen, dass dazu was kommt, sonst sorgt keiner für dich. Sorg du selber. Sind das eventuell Töne, die man im heutigen gesellschaftlichen Milieu wiederfinden kann? Und dann macht er auch wiederum die Menschen bei Gott schlecht. Hiob 1, 9 bis 11. Ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? In jenem Gespräch, das da stattfindet, in einer himmlischen Ratsversammlung zwischen Gott und dem Feind. Wo kommst du her? Er muss Rechenschaft ablegen. Der Teufel ist immer noch Gottes Teufel, soll Martin Luther gesagt haben. Wo kommst du her? Was machst du? Ja, auf der Erde herumstreifen. Hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Der ist fromm und gottesfürchtig. Ja, das ist alles nur Geschäft, sagt der Teufel, in meinen Worten ausgedrückt. Der macht ein gutes Geschäft damit. Du behütest ihn, du bewahrst ihn. Er darf gesund sein, er darf 10 gesunde Kinder haben. Er ist reich an allem, was man sich denken kann. Reicher Mann, Vieh, Besitz und alles. Taste ihn mal an, dann würde er sich sofort von dir lossagen. Das heißt, mit anderen Worten, alle Frömmigkeit ist nur Geschäft, weil und solange sie sich einen Vorteil davon versprechen, sind sie fromm. Wenn aber der Vorteil nicht da ist, sind sie auch nicht mehr fromm. Und da sagt Gott, das müssen wir allerdings ausprobieren. Um seinetwillen musste das Gott nicht tun. Er weiß von jeher, was im Menschenherzen ist. Aber um des Teufels willen, da ging er, wie man so sagt, diese Wette ein. Und der Teufel hat verloren, Gott hat gewonnen. Hiob hat auch dann am Herrn festgehalten, als ihm alles genommen und sogar seine Gesundheit ganz schwer angetastet wurde. Er ist der Verleumder. Einst geschah sein Fall. Und Jesaja 14 und Hesekiel 28 zeigen typologisch in einer Vorschattung, Typologie, so nennt man ja das, wenn an einem Typos, an einem Menschen etwas anderes dargestellt werden soll. Jesaja 14 und Hesekiel 28 zeigen typologisch nach Art einer Abschattung, Vorschattung den Fall. Im Neuen Testament gibt es auch zwei Stellen, die allerdings nicht in jedem Fall ganz klar sind, aber die dasselbe doch auszusagen scheinen. Ich drücke mich mal vorsichtig aus. Johannes 8, Vers 44 ist die eine Stelle vom Fall Satans. Johannes 8, Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, sagt Jesus den Juden, gewissen Juden, die nicht glaubten, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und stand nicht in der Wahrheit, ist nicht in der Wahrheit gestanden. Man kann auch übersetzen, ist nicht bestanden in der Wahrheit, so sagen manche, ist nicht bestanden in der Wahrheit. Er stand mal drin, ist aber nicht geblieben, abgefallen, gefallen. Und dann gibt es noch 1. Timotheus 3, Vers 6, auch als ein Hinweis in der Richtung. 1. Timotheus 3, Vers 6. Nicht ein Neuling, ein Neubekehrter soll gleich Aufseher werden in der Gemeinde, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle, in ein Gerichtsurteil hineinfalle, ähnlich dem, das den Teufel ereilt hat, der seines Hochmuts wegen fiel. So kann man das auffassen. Jesaja 14, Bruder Heller hat schon gesagt, Adolf Heller, von dem wir ja hier im Blauen Liederbuch so viele schöne Lieder singen, Adolf Heller hat schon gesagt, dem Sinne nach hat er so gesagt, wenn wir die Bibel nicht für ein orientalisches Märchenbuch halten, dann muss doch klar sein, was in Jesaja 14, 12 bis 14 steht, geht über das hinaus, was vernünftigerweise von einem Menschen auf Erden ausgesagt werden kann. Es geht darüber hinaus. Jesaja 14, diese Stelle ist mir immer sehr eindrücklich. In Hesekiel 28 gibt es auch noch so einen Text, das würde uns aber zu weit abführen. Den lasse ich jetzt mal. Aber Jesaja 14, 12 bis 14. Die Ursünde, wie die Sünde in die Geisterwelt kam, noch nicht in die Menschenwelt. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, was auf Lateinisch Luzifer heißt? Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, du Luzifer, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sprachst in deinem Herzen. Gott weiß auch, was man im Herzen spricht, bevor man es ausgesprochen hat. Er weiß sogar, was seine Feinde im Herzen vorformuliert haben, noch ehe sie es gesprochen haben. Du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Noch nicht einmal unsere Raumfahrer, die allerdings auf Wolkenhöhen und noch höher hinaufsteigen, noch nicht einmal die bilden sich ein, wir wollen dadurch dem Höchsten gleich werden. Das merken sie schon, dass sie das nicht können. Ich will hinauf. Besonders typisch und eindrücklich ist mir Jesaja 14, Vers 14. Das genaue Gegenteil der Gesinnung Jesu ist die Gesinnung des Feindes. Welche Gesinnung ist in uns? Paulus ermahnt in Philipper 2, 5, die Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Er war Gott gleich und er ging hinab, er erniedrigte sich, er demütigte sich. Erst hinab und dann hinauf, hier aber geht es umgekehrt, erst hinauf und dann hinab. Jesaja 14, 14 ist also wirklich sehr typisch. Wie heißt das erste Wort in Jesaja 14, 14? Das heißt einmal ich. Und das ist ja bei vielen Menschen so. Ich, und dann kommt eine Weile gar nichts, sagt man. Karl Geier sprach von der Welteinheitspartei der Egoisten. Welteinheitspartei der Egoisten. Aber so ehrlich ist keine Partei, dass sie sagt, wir sind die Ego-Partei, nun kommt doch mal alle zu uns. Ja, die hätte ja wohl gleich die Mehrheit, wenn sie ehrlich wären. Ich, und wie heißt denn das zweite Wort in Jesaja 14, 14? Will. Was für ein Unheil hat schon der Eigenwille des Menschen angerichtet. Ich will das aber, so muss das aber laufen. Oh Gott, das darfst du mir nicht antun, alles nur das nicht. Reden wir bitte nicht so im Gebet, du darfst alles mit mir machen, nur das nicht. Stellen wir ihm keine Bedingungen. Ich will. Es gibt auch frommen Eigenwillen. Nur Gott weiß, bei wie viel religiösen Strömungen der Gegenwart bis hin zu den kleinsten Verästelungen Eigenwille des Menschen im Spiel ist. Ich erst einmal, und ich will, und natürlich will ich nicht hinab, sondern ich will hinauf. Deshalb heißt das dritte Wort, hinaufsteigen. Mich selbst gleich machen dem Höchsten. Und in dem Moment sei, nach einer jüdischen Legende, so sagte es hier vor Jahren Professor Adolf Köberler mal in einem Vortrag, das steht nicht in der Bibel, das ist eine jüdische Legende, mag sich so verhalten haben. In dem Moment, als der Satan zum Satan wurde, als sich dieser Glanzstern erhob, ich will mich dem Höchsten gleich machen, da sah ein anderer Engelfürst aufgestanden und habe gerufen, Mi, Cha, El. Wer ist wie El? Wer ist wie Gott? Wie kannst du es wagen, dich ihm gleich machen zu wollen? Und daher habe der Michael seinen Namen. Die konnten sich also von jeher nicht gut leiden, die waren von jeher gegeneinander, wenn diese jüdische Legende recht hat, das könnte durchaus so sein. Und so sehen wir eben diese beiden auch wieder in unserem Text gegeneinander Krieg führen. Michael und seine Engel, der Satan und seine Engel. Verschlingen ist eine Lieblingsbeschäftigung von ihm. Und da hat einmal Adolf Heller einen guten Dienst getan in Stuttgart vor vielen Jahren. So um 1960 herum mag das gewesen sein. Der Dienst von Adolf Heller in Stuttgart im Gustav-Siegler-Haus hat mir so gut gefallen, dass ich nachher sagte, Adolf, das solltest du mal niederschreiben. Das gibt einen guten Artikel. Hat er auch gemacht. Und das war dann ein kleines Heft im Paulus-Verlag, Karl Geier, ist allerdings vergriffen, für Leben und Glauben, Heft 7, 1962 erschienen, 20 Versuche Satans, Gottes Heilsträger auszurotten. Und da wurde immer wieder typischerweise deutlich, was der Satan will, ausrotten, verschlingen. Und zwar hat das besonders abgesehen auf die Erstlinge Gottes und da natürlich vor allem zunächst auch auf das Volk Israel. Und die Linie, die von Abraham her auf Jesus führt. Jetzt will ich uns nur mal vorlesen die Gliederung dieses kleinen Aufsatzes, dieses kleinen, jetzt vergriffenen Heftes. 20 Punkte. Der erste Finsterniseinbruch nach dem Sündenfall. Die folgenden Finsterniseinbrüche. Satan besetzt Kanaan, ehe Abraham einzieht. Der Feind lässt eine Hungersnot entstehen. Der Feind entfernt Abraham aus Kanaan. Gott bewahrt durch Josef sein Volk vor dem Hungertod. Satan will das gesamte Israel zerstören. Zweiter Versuch Satans, ganz Israel zu vernichten. Der Feind sucht die königliche Linie zu zerstören. Satan will mittels der Philister und Araber den davidischen Samen ausrotten. Atalja versucht, allen königlichen Samen des Hauses Juda zu vernichten. Der Plan, alle Juden des medopersischen Weltreichs zu vertilgen. Der Versuch des Feindes, das Jesus-Knäblein bereits im Mutterschoß zu töten. Der Kindermord des Herodes. Der Feind sucht, Jesus durch Hinabsturz zu töten. Ein Seesturm soll den Sohn Gottes verschlingen. In Gethsemane versucht der Feind, Jesus zu töten, ehe er als freiwilliges Opfer ans Kreuz geht. Satans Scheinsieg auf Golgatha, das Grabes, Siegel und die römische Wache sollen die Auferstehung Jesu Christi verhindern. Und letzter, 20. Punkt lautete, Satan will die Ausreife und Vollendung des Körpers Christi verhindern. Immer wieder die gleiche Gesinnung, die Erstlinge Gottes zu verschlingen, zu vernichten, damit der Plan Gottes gründlich vereitelt wird, aber er hat kein Gelingen damit. Ich sage das Ganze natürlich nicht, damit wir eine Riesenangst bekommen, oh, wie ist der Feind so mächtig und ich bin so schwach, sondern wir dürfen uns ja besinnen auf die Waffenrüstung, die muss man allerdings ergreifen, die soll man allerdings ergreifen. Gott schenkt uns alles, aber nehmen müssen wir es schon. Wenn wir gesund sind, werden wir ja auch hier am Tisch der Langensteinbacher Höhe nicht gefüttert. Du musst schon selber sehen, dass du es in den Mund reinkriegst. Es sei denn, du wärst krank, dann wirst du gefüttert. Das ist in allen Krankenhäusern und Altenheimen so. Wer essen kann, der soll auch essen, bitte. Also das macht Gott auch geistlicherweise. Er schenkt uns eine Waffenrüstung. Epheser 6 wird sie beschrieben. Wer sie nicht kennt, möge sich einmal vertiefen in die Verse Epheser 6, 10 bis 20. Epheser 6, 10 bis 20, nehmt die ganze Waffenrüstung, wird da betont. Die ganze siebenfältige Waffenrüstung, deren mittlerer vierter Teil der Langschild des Glaubens ist, das Vertrauen, der Glaube. Und als letztes wird noch angefügt das Gebet, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Lendengurt der Wahrheit und so weiter. Die Ganzrüstung Gottes. Die Ganzrüstung Gottes, betone ich jetzt einmal. Diese Rüstung ist da, in der hat bereits Jesus gekämpft. Er wehrte sich mit dem Schwert des Wortes. Also wir müssen nicht einen Rüstungsbetrieb aufmachen, wir müssen nicht die Rüstung selber schmieden, die ist fertig und wird uns hingelegt. Nehmen musst du sie allerdings. Das heißt, dass wir uns bewusst mit diesen Dingen beschenken lassen. Wahrheit, Glaube, Vertrauen. Es gibt nach Lukas 11 auch eine Waffenrüstung des Feindes, die wird ihm der Herr Jesus abnehmen und auch all seine Beute nach Lukas 11. Und der eben genannte Adolf Heller hat auch mal einen Dienst darüber getan. Kann man vielleicht als Kassette heute noch beim Paulus Verlag Heilbronn beziehen. Die Waffenrüstungen Christi und Satans. Und da hat er das einmal gegenübergestellt, wenn bei der Waffenrüstung, jetzt geht's um scharfe Denker, wenn bei der Waffenrüstung Jesu Christi das erste, der Lendengurt der Wahrheit ist, was ist dann wohl das erste Stück der Waffenrüstung des Feindes? Die Lüge, jawohl, scharfe Denker am frühen Morgen, wunderbar. Ja, das erste Stück ist die Lüge, das ist klar. Er ist der Vater derselben, steht ja in Johannes 8, Lüge. Und so hat er auch eine Waffenrüstung, aber die des Herrn ist ihm total überlegen, vor allem wenn wir den Schild des Glaubens festhalten, an dem abprallen müssen alle seine feurigen Pfeile, steht in Epheser 6. Und der Jakobusbrief sagt einfach, widersteh ihm doch, dann wird er von dir fliehen. Jakobus 4, Vers 7, dieser von manchen nicht so hoch geschätzte Brief des Jakobus enthält gleichwohl wunderbare Wahrheiten. Jakobus 4, Vers 7, widersteht ihm, so wird er von euch fliehen. Aber da muss man auch den Zusammenhang beachten, was steht denn davor? Seid Gott untergeordnet. Das gilt nur für Menschen, die im Gehorsam vor Gott stehen, sonst gilt es nicht. Nur in der Gemeinschaft mit ihm, im Gehorsam des Glaubens, und dann gilt, er flieht. Und deshalb wollen wir nicht immer jammern, oh, die Anfechtungen des Teufels, oh ja, jetzt habe ich schon wieder den bösen Gedanken, oh, jetzt ist schon wieder was, oh, die Nacht, oh, die Träume, sondern denke mal positiv, vertiefe dich in das Wort oder bete Gebete. Wenn man sie nicht selber formulieren kann, gibt es wunderschöne Gebete in den Psalmen, in den Liederbüchern, dass wir unseren Kopf, unser Herz, unser Geist positiv füllen. Es ist da heute eine große Gefahr wirklich, wo so viel los ist in der Welt, dass wir uns zu sehr von den Medien und von den Gegenwartsereignissen beeinflussen lassen. Ich war froh, dass ich nach dem 11. September mit meiner Frau in einem christlichen Heim war. Da gab es keinen Fernseher. Ich habe zwar Zeitung gelesen, fleißig, sogar manchmal zwei mir gekauft, aber ich habe kein Fernsehbild gehabt und das war gut, das war gut. Da hatte ich viel mehr innere Ruhe, als dauernd zu schauen und zu gucken, was ist in New York wieder los, was ist da, was sagt der Politiker, was sagt jener. Ach, muss ich nicht alles wissen. Drück mal wieder aufs Knöpfchen, ja, bei deinem Fernseher zu Hause und nimm dir etwas mehr Zeit für die Bibel. Ich bin da nicht gesetzlich, wir dürfen uns auch informieren und das sollen wir sogar, damit wir auch wissen, was in der Weltgeschichte los ist. Es sei denn, du habest die 95 schon erreicht, wenn ich das mal so ausdrücken darf, oder 90 oder 89, das sei jedem überlassen. Aber normalerweise ist ein Christ ein Mensch, der sich auch für die Welt etwas interessiert, dann kann er auch gezielt für gewisse Dinge beten. Zweitens, Israel wird in der Endzeit wieder fruchtbar für Gott. Ja, ich komme zurück auf dieses schreckliche Bild. Da ist eine Frau, die ein Kind gebären will und der Drache steht davor und will das Kind verschlingen. Worauf wird es in der Regel gedeutet? Es wird natürlich in der Regel gedeutet in den allermeisten Predigten und Auslegungen auf Maria und das Jesuskind. Und sicher war da ja auch der Drache Herodes und der Kindermord des Herodes, der das Kind verschlingen wollte. Und dahinter stand tatsächlich der Satan. Das ist aber nur eine Parallele. Das kann nicht die eigentliche Auslegung sein. Es wäre ja eigenartig. Ich denke, die Offenbarung ist ein Buch über die Endzeit, über das Endgeschehen, jedenfalls von Kapitel 6 an, über die Endzeit. Und wenn wir da mitten in all dem endzeitlichen Geschehen, Siegelgerichte, Posaunengerichte, anderen wird geblasen, bis dann die siebte geblasen wird, und dann soll plötzlich zurückgeblendet sein in das Erdenleben, in die Geburt Jesu, und dann geht es wieder mit Endzeit weiter. Nein, obwohl da gewisse Parallelen bestehen, ist die eigentliche Deutung, geht nicht auf das Jesuskind, denn das wurde ja bekanntlich der Bedrohung durch Herodes nicht durch eine Entrückung entzogen. Hier aber wird das Knäblein entrückt. Dieses Bild, die Frau mit der Sonne bekleidet, das ist ja wohl das idealisierte Israel, wie es werden soll, wie Gott es haben möchte, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. Bruder Adomul hat sehr viel uns erzählt in Arosa über Sonne und Mond. Er war ja sehr stark Symboliker. Und mit Sonne und Mond, da können die Symboliker viel damit machen. Ja, die Sonne, die mir leuchtet, ist wer? Ist mein Herr Jesus Christ. Ja, das ist richtig, da hat der Liederdichter recht. Die Sonne, wie ja auch Offenbarung in der Offenbarung gleich im ersten Kapitel, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. 1, Vers 16 in der Offenbarung. Er ist die Sonne. Unter dem Mond kann man dann den Oppositionsführer verstehen, dem am wohlsten ist, wenn er richtig kräftig in Opposition stehen kann. Dann ist er nämlich am hellsten und am größten. Ich rede jetzt nicht astronomisch, das sei ferne, ich rede bildlich. Wenn der Mond so richtig im Gegensatz steht, dann ist er am hellsten. Und die Opposition, die möchte ja auch immer die Regierung kräftig angreifen. Manchmal fehlen da die Themen in der Gegenwart. Bei der Außenpolitik kann man ja nicht so richtig ran. Das ist schwierig für eine Opposition. Also die möchte so richtig die Gegensätze artikulieren. Der Mond. Mit der Sonne bekleidet ist der Mond unter ihren Füßen. Sie ist im Herrn und da hat sie den Feind überwunden. Ich habe aber in der Schrift gefunden, im Römerbrief, es gibt nicht nur ein Weib mit der Sonne bekleidet und den Mond unter den Füßen. Es gibt auch, wir wollen da schon... Fast hätte ich gesagt Gleichberechtigung. Wir wollen da uns auch umschauen nach einem Mann mit der Sonne bekleidet und den Mond unter ihren Füßen. Der Leib des Christus. Nicht nur das endzeitliche Israel, denn dem Leib des Christus wird gesagt in Römer 13, Vers 14. Römer 13, Vers 14 wird uns gesagt, wird der Gemeinde gesagt, zieht den Herrn Jesus Christus an. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Dann sind wir mit ihm bekleidet, umhüllt, geborgen in ihm. Und wer ihn angezogen hat, der hat den Mond unter den Füßen, den Feind unter den Füßen. Römerbrief 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Das ist dann der Mann mit der Sonne bekleidet und den Mond unter den Füßen. Der Mann in Christus, die Gemeinde. Wir dürfen solche sein, mit dem Herrn Jesus bekleidet, in ihm, das heißt in seiner Lebensgemeinschaft. Und dann haben wir den Feind unter den Füßen, dann dürfen wir in ihm Sieg um Sieg erleben. Aber auch nur in dem Maße, als wir wirklich in ihm bleiben und den Schild des Glaubens und die Waffenrüstung ergriffen haben. In der Endzeit wird eine Erstlingsschar aus Israel ausgeboren werden. Und ich kann mich gut den Auslegern anschließen, die sagen, das könnten ja die 144.000 sein, die in der Endzeit als eine Erstlingsschar aus Israel ausgeboren wird. Offenbarung 7, 1 bis 8. In Offenbarung 7 sind sie auf Erden, in Offenbarung 14 sind sie im Himmel, also wurden sie hinauf entrückt. Das könnte sich durchaus um diese Schar handeln. Aber nun passiert etwas Seltsames. Krieg im Himmel. Ja, gibt's denn das? Offenbarung 12. Wir haben manchmal falsche, einseitige, verkürzte Vorstellungen über das, was man so Himmel und Hölle nennt. Krieg im Himmel, Feuer im Himmel, Satan im Himmel, ja, gibt's denn das? Also es gibt natürlich nach der Schrift verschiedene Himmel, Nicht umsonst haben wir sehr häufig die Mehrzahlform, die Himmel. Da gibt es ganz verschiedene Dimensionen. Und das beginnt schon direkt über unseren Köpfen mit dem Lufthimmel, wo die Vögel des Himmels ihr Wesen haben. Lufthimmel, der Fürst der Gewalt der Luft. Dann gibt es den Himmel der Sterne und der Galaxien. Das sind alles noch Dinge, die können wir Menschen so einigermaßen versuchen zu erforschen mit unseren Radioteleskopen und was es da alles gibt. Aber dann gibt es noch die Himmel Gottes und auch da gibt es verschiedene. Da gibt es den Thron Himmel Gottes in Offenbarung 4 und 5 mit den 4 und den 24, 4 Lebewesen, 24 älteste Engelchöre, der Thron Himmel Gottes. Ja, und dann hat aber Gott auch noch eine Privatwohnung sozusagen, das unzugängliche Licht, 1. Timotheus 6, er wohnt in einem unzugänglichen Licht, da niemand hinzukommen kann. Ich denke, da haben auch die 24 Ältesten keinen Zutritt, sondern nur der Sohn der Liebe und wem er es sonst erlauben mag. Also es gibt verschiedene Himmel. Und wenn hier die Rede ist von Krieg im Himmel und Satan im Himmel, dann natürlich nicht im Lichte Gottes droben, sondern in unteren Bezirken. Das ist ganz klar. Wir haben uns also den Himmel wohl etwas anders auch vorzustellen, als wir gemeinhin meinen. Der Teufel, über den wurde schon das Urteil gefällt und doch darf er gelegentlich ja auch in unteren Himmelsbereichen sich noch aufhalten, bis er verworfen wird. Ich wurde schon gefragt, manche meinen, das liegt doch längst hinter uns, der Teufel kann doch heute nicht mehr die Gemeinde verklagen. Na, vielleicht versucht er es doch, denn es ist ja seine Wesensart. Hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Heute auch, gestern auch, er kennt dich ja auch ein wenig und mich, er hat seine Akten gesammelt, er hat seine Aktentasche, seine Prozessakten. Mir ist die Frage gar nicht so wichtig, ob das der Teufel heute noch darf und kann. Er mag es ruhig versuchen, er wird sowieso zu Schanden. Und wo steht das? In Römer 8. In Römer 8 haben wir ja diesen herrlichen, triumphalen Ausruf des Paulus, dass uns niemand zu verklagen vermag, er würde sofort zu Schanden. Der Bruder Geier sagte, der Herr muss nicht mal ein Wort sprechen, wenn der Teufel verklagt, er braucht nur einen Finger auszustrecken, da, siehst du da, das Blut, und dann ist er sofort ruhig. Also es steht in Römer 8, wir kennen ja sicher diese herrlichen Verse, sonst lernen Sie sie mal bald auswendig zu Hause oder schon hier. Römer 8, 31 bis 34, ein ganz starker Trost, eine ganz herrliche Schau, gehört zu den wunderbarsten Worten von Paulus. Auswendig lernen hält frisch im Alter. Römer 8, 31 bis 34, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist, der ein Verdammungsurteil spreche, verurteile, verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und den 35. können Sie gleich mit auswendig lernen. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Also wir haben einen ganz starken Schutz, wenn wir ihm gehören, wenn wir ihm bewusst gehören. Wenn wir einmal Ja gesagt haben zu ihm, sei du mein Heiland und Herr. Wer es noch nicht gemacht hat, kann es in diesen Tagen tun. Sie brauchen nicht warten, bis ein berühmter Evangelist des Weges kommt. Das kann man jeden Tag machen, sich dem Herrn bewusst anvertrauen. Ein bewusstes Ja ist allerdings nötig. Die heute übliche Unverbindlichkeit, unverbindliches Geplänkel zwischen den Geschlechtern, so kann man es mit Gott nicht machen. Dann bekommst du nicht seinen Heiligen Geist, dann hast du nicht Heilsgewissheit, dann hast du nicht Gotteskindschaft, sondern da ist allerdings ein ganz aufrichtiges Ja gefragt, ja Herr, ich vertraue dir, das alles hast du für mich getan, so will auch ich dich annehmen, dir gehören. Da kommt natürlich sofort der Teufel, ich weiß, was er zu dir sagt, mach das lieber nicht, da kommst du zu kurz im Leben. Ich kenne mich ein bisschen aus in Teufelstheologie. Da kommst du zu kurz, da kommst du zu kurz, so sagt er jungen Menschen oder auch Älteren. Nein, das ist wieder einmal eine totale Lüge. Wir kommen vielleicht zu kurz mit Aids und Drogen und allerlei Süchten, da kommen wir allerdings zu kurz, aber die lassen wir gerne fahren, nicht wahr? Aber wir kommen nicht zu kurz, was Gemeinschaft und Freude und Frieden und die ganze Frucht des Heiligen Geistes betrifft. Du kriegst viel mehr, als was du auf der Sündenseite vielleicht verlierst. Du kriegst ja viel mehr. Frag doch die Älteren, die Jahrzehnte mit Jesus leben, ob sie auf der ganzen Linie zu kurz gekommen sind. Manche haben es im irdischen Bereich schwer. Manche kommen in irdischen Dingen zu kurz. Aber Gott ist ein wunderbarer Erstatter, der Lücken nicht nur ausfüllen kann, sondern über die Maßen ersetzen. Also Krieg im Himmel. In der Endzeit wird der Teufel aus himmlischen Bezirken heruntergeworfen auf die Erde. Das ist einerseits wunderbar, das ist andererseits erschreckend. Wehe der Erde und dem Meer. Der Diabolos ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat. Man sagt ja, alle Eile ist vom Teufel. Also ganz will mir dieser Spruch nicht gefallen. Alle Eile nicht. Es gibt doch eine gute Eile. Bei der Auferstehung Jesu, da sind die Frauen eilends vom Grabe weggesprungen, um die Botschaft weiter zu sagen, der Herr ist wieder da. Und wenn jemand bei der Arbeit freudig dabei ist und schnell arbeitet, eilend etwas macht, da haben wir ja nichts dagegen. Aber es gibt natürlich in der heutigen Zeit viel ungute Hektik, die kommt allerdings vom Teufel. Und dass die Hektik immer mehr zunimmt, da steckt wirklich der Teufel dahinter, denn er weiß, dass seine Zeit abläuft und da will er schnell noch alle Register ziehen. Wir haben also auf Erden mit einer zunehmenden Dämonisierung zu rechnen. Könnte sich das heute anbahnen? Haben wir den Eindruck, so läuft's auf Erden? Ja, zunehmende Dämonisierung. Das ist allerdings festzustellen. Wir haben ja seinerzeit 1989, 90 gedacht, ach, jetzt wird's besser auf Erden. Ruhe, Friede, der Ost-West-Konflikt entschärft sich, deutsche Wiedervereinigung, Herr, wunderbar. Für kurze Zeit kam in den Herzen der Deutschen mal ein Gefühl der Dankbarkeit auf, aber das war dann rasch wieder verflogen und stattdessen hat man mit Geld gerechnet und was alles auf uns zukommen könnte und dann wurde es doch nicht ruhiger auf Erden. Brutalität, Antisemitismus, viele ungute Dinge nahmen aufs Neue zu. Es wurde nicht besser. Wir haben mit einer zunehmenden Dämonisierung auf Erden zu rechnen. Das ist die Aussage auch unseres Textes. Aber nun darf ich noch weitergehen. Viertens, die Brüder haben den Feind besiegt. Da sind die Schwestern natürlich auch gemeint. Das ist ganz klar, das ist geistlich zu verstehen. Aber bevor ich Offenbarung 12, Vers 10 lese, greife ich nochmal zurück auf Offenbarung 11, Vers 15. 11, Vers 15 und dann 12, Vers 10. 11, Vers 15, da passiert etwas ganz Wichtiges. Die siebente Posaune wird geblasen. Machtübernahme Jesu Christi. Auf Golgatha wurde die Schuldfrage gelöst. In der Endzeit und wenn Christus kommt und schon etwas vorher, wird auch die Machtfrage gelöst, bis sie letztendlich einmal ganz gelöst sein wird im ganzen All. Machtübernahme Jesu Christi. Wir haben ja wirklich nicht den Eindruck, dass der Herr Jesus die Weltpolitik beherrscht, sondern da ist ja der Fürst dieser Welt. Die Welt liegt im Argen, im Bösen. Und wir warten darauf, dass der Herr Jesus die Macht konkret übernimmt. De jure hat er sie längst, aber de facto sieht es noch nicht so in der Welt aus. Und bei der siebten Posaune geschieht also Folgendes. Offenbarung 11, Vers 15, der siebente Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt, die Königsherrschaft über den Kosmos. Denn Basileia ist die Königsherrschaft, hat es mit König zu tun. Königreich, Königsherrschaft der Welt unseres Herrn und seines Messias, seines Christus ist gekommen und er wird königlich herrschen in alle Äonen. Leider wird immer das Wort König weggelassen. Es geht immer um König sein und königlich herrschen. Die Königsherrschaft, das Königtum des Kosmos ist jetzt in die Hände des Herrn und seines Messias gelegt und er wird königlich herrschen. Und das Erste, was er dann macht nach seiner Machtübernahme, ist, dass der Satan gestürzt wird durch Michael und seine Engel. Und dann heißt es 12, Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist die Rettermacht Heil oder Rettermacht, die Soteria und die Kraft und das Königreich unseres Gottes und die Macht, die Vollmacht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. Nun ist das geschehen, jetzt eben in dieser endzeitlichen Situation, nicht vor 2000 Jahren, da wurde am Kreuz alles vollbracht, aber nun. Und von da an, wenn ich das so ausdrücken darf, da sieht der Heiland nicht mehr ruhig zu, wie auf Erden Sünde auf Sünde sich türmt, sondern dann kommen die Endgerichte mit Macht, Schlag auf Schlag, in sehr schneller Aufeinanderfolge. Es heißt in Offenbarung 12, Vers 8, bei diesem Kampf zwischen Michael und seinen Engeln und dem Drachen und seinen Engeln, und sie siegten nicht, sie bekamen nicht die Übermacht, sie siegten nicht. Ein katholischer Ausleger hat etwa in der Zeit des Zweiten Weltkrieges geschrieben, Dr. Peter Ketter, in einer eigentlich recht guten Auslegung der Offenbarung, Herthers Bibelkommentar, da hat Dr. Peter Ketter geschrieben, sinngemäß hat er so gesagt, in diesem einen Satz, sie siegten nicht. Da liegt mehr Trost für uns als in langen Predigten und Abhandlungen, die wir zu hören bekommen. Sie siegten nicht. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Der Sturz des Satans, Zeit verkürzt, zunehmende Dämonisierung. Ich muss auf die Uhr schauen, meine Zeit ist auch bald verkürzt. Also, einiges darf ich noch sagen. Es fällt nun hier auf, dass es in Offenbarung 12, Vers 10 und 11 heißt, er ist der Verkläger unserer Brüder und sie, die Brüder, sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben, ihr Psyche, ihre Eigenlebe, ihre Ichhaftigkeit nicht geliebt bis zum Tod. Nach dem Zusammenhang wäre doch etwas anderes zu erwarten. Nach dem Zusammenhang wäre zu erwarten, aber Michael und seine starken Heerscharen haben den Feind besiegt. Auf einmal ist von den Brüdern die Rede. Ich sehe die Gemeinde Jesu Christi, die Leibesgemeinde ab Kapitel 6, nicht eigentlich auf der Erde, sondern beim Herrn droben. Aber immer wieder finden wir Spuren hier und da ist doch von der Gemeinde auch wieder die Rede, so auch wenn der Herr dann wiederkommt. Kapitel 17, Vers 14, er kommt wieder. Er ist Herr der Herren und König der Könige und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Auch so eine Stelle, die auf die Gemeinde hinzielt. 17, Vers 14. Und auch hier denke ich an die Gemeinde. Das würde für mich Folgendes bedeuten. Was der Michael macht, das ist mehr eine äußerliche Handlung, ein Rauswurfkommando, wenn ich so sagen darf. Aber der eigentliche Kampf, Krieg zwischen dem Feind und Gott wird an der geistlichen Front ausgefochten. Das geschieht in der Gemeinde Gottes. Das geschieht, wenn wir die Waffenrüstung nehmen. Die Waffenrüstung wird 6- oder 7-fach dargestellt, je nachdem, wie man zählen will, in Epheser 6. Hier aber haben wir ein Dreifaches genannt, wie man den Feind besiegt, und das ist auch praktisch wichtig für uns. Willst du Sieg haben über den Feind? In welchem Maße haben wir Sieg über Satan? Erstens das Blut des Lammes. Wer noch nicht die Erlösung vom Kreuz auf Golgatha persönlich für sich in Anspruch genommen hat und dafür bewusst einmal gedankt hat, Herr, ich danke dir, der kann keinen Sieg haben. Da braucht sich nicht über Niederlagen zu wundern. Es genügt nicht, dass man ein Golgatha-Spaziergänger ist. Ich nenne manche Christen Golgatha-Spaziergänger. Das sind die, die so alle Karfreitag mal am Kreuz vorbeischauen. Ja, Herr, ist auch für mich, du bist auch für mich gestorben, vielen Dank auch. Wenn du aber die übrigen 364 Tage des Jahres deine eigenen Wege gehst, dann kannst du nicht als erretteter Christ sein. Sondern das ist zu wenig, einmal im Jahr so von Ferne das Kreuz grüßen, das sind Golgatha-Spaziergänge, das sind keine Leibesglieder, das sind keine Menschen in Christus, das sind keine Gotteskinder, sondern dazu bedarf es wirklich der Hingabe. Ich meine das gar nicht gesetzlich, du musst so und so fromm werden, sondern ich meine, dass du einfach ihm gehörst und jeden Tag dafür dankst. Ich danke dir, Herr, dass du mich errettet hast. In jungen Jahren auf einer Freizeit wurde uns das von einem älteren Bruder gesagt. Das kann Ende der 40er Jahre gewesen sein. Ein älterer Bruder sagte uns, den Jüngeren, handelt jeden Tag nach Kolosser 1, 12 und 13, dankt dem Vater, dass er uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Danke jeden Tag, dass du errettet bist. Dann kannst du dir manche Anfechtungen und Unklarheiten ersparen. Dann erfreust du das Vaterherz Gottes, dann legst du vor unsichtbaren Mächten ein Zeugnis ab und dann bestätigst du dir selber, ich bin ein errettetes Gotteskind. Und wenn der Chef im Betrieb 2:02 der Sekretärin, der gläubigen Sekretärin sagt, da schellt das Telefon, sagen Sie, ich bin nicht da. Ja, Herr, sowieso, das kann ich nicht. Wenn Sie hier neben mir sitzen, kann ich nicht sagen, Sie sind nicht da. Sie sind nämlich da. Sie sind nicht zu sprechen, das kann ich sagen, aber ich kann nicht lügen. Also es ist schon wichtig, dass man jeden Morgen in der Frühe sich ganz klar macht, wem man gehört. Diese Leute sind gemeint, die also erstens das Blut des Lammes genommen haben. Nimm's einfach und danke dafür. Ja, da gibt es Gläubige, die sagen, habe ich ja längst gemacht, aber ich habe dennoch Niederlagen. Ja, dann kommt ein zweites, das Wort des Zeugnisses. Das Wort des Zeugnisses, dass wir das Wort festhalten und auch weitergeben, ob mit oder ohne Fisch am Auto. Ich bin so ein ängstlicher Mensch, dass ich mir noch nicht getraut habe, so einen Fisch hinten dran zu machen. Da habe ich so ängstliche Gedanken, die sind vielleicht falsch. Wenn es zum Unfall kommt, dann sagt der Unfallgegner, du bist ein Christ, du musst ja alles gefallen lassen. Also ich bin vielleicht zu ängstlich. Ich habe Achtung, wenn Sie einen Fisch am Auto haben. Doch, ich freue mich. Also mit oder ohne Fisch am Auto. Wort des Zeugnisses, dass man es weiß, dass du ihm gehörst. Und dann noch ein drittes. Da gibt es Leute, die sagen, ich habe das Blut genommen und ich liebe auch das Wort und bleibe am Wort und sage es auch weiter, aber ich habe immer noch Niederlagen. Da wird uns noch ein dritter Punkt genannt. Und sie haben ihr Leben, da steht das Wort Psyche, ihre Seele, ihr Eigenleben, ihre Ichhaftigkeit nicht geliebt bis zum Tode. Das ist allerdings ein Prozess, das kann man nicht von heute auf morgen im Hauruck verfahren, sondern sich nach und nach vom Ich lösen lassen, sodass uns das eigene Ergehen nicht mehr so arg wichtig ist. Man hat ja im Laufe von Jahrzehnten schon viele Gotteskinder kennengelernt, ich habe auch viele leidende Gotteskinder kennengelernt und da gibt es zweierlei Leute, nach meiner Erfahrung. Da gibt es kranke, leidende oder die in der Ehe unterdrückt sind oder die so oder so unterdrückt sind und leiden. Und dann habe ich welche kennengelernt, das waren strahlende Gotteskinder und hintenrum wurde mir gesagt, die leidet aber schwer, die hat schlimme Schmerzen, habe ich gar nicht gemerkt. Und dann gibt es andere, ach, das wie es mir geht, ach, das ist ganz schrecklich. Also bitte, ich will das niemanden hier irgendwie verbieten wollen. Nein, du darfst alles heraussagen, was dich beschwert. Dazu haben wir einander, dass wir auch alle unsere Kümmernisse aussprechen dürfen, beim Seelsorger oder auch untereinander. Wir dürfen das natürlich, unser Leid klagen. In Klammern möchte ich hinzufügen, ich bin nicht so ganz glücklich, wenn ich bei manchen Unterhaltungen feststelle, 90% der Zeit ging auf das Thema Krankheit drauf und 10% ging auf Gemeinde Gottes und was es sonst noch in der Welt gibt. Das passiert uns schnell. Ich will nicht urteilen. Ihr könnt sagen, Herr Heinz Schumacher, du hast gut reden. Der Arzt hat vor 8 Tagen zu dir gesagt, du sind ja ziemlich gesund, bis auf eine Kleinigkeit da und da. Ich gebe das zu, ich habe gut reden. Aber trotzdem bleibe ich dabei, ich bin nicht ganz glücklich. Ich glaube, auch unser Herr und Heiland ist nicht ganz glücklich, wenn wir für ihn und seine Belange 10% oder 5% der Zeit und der Unterhaltungen haben und 95% über Krankheit. Red nur über Krankheit, aber 90% wäre ein bisschen viel, oder? Was meinen Sie? Aber zurück hierher, dass wir von der Ichhaftigkeit loskommen, dass meine Tochter fragt mich manchmal, du hast da und da Dienst, machst du es gern? Ich sage, du, über die Frage denke ich gar nicht nach, ob ich das gern mache oder nicht gern. Es gibt sehr erfreuliche Erlebnisse, es gibt weniger erfreuliche Erlebnisse. Das ist gar nicht der Punkt, über den ich nachgrüble. Dienst ist Dienst, den hast du zu machen, Punkt, fertig. Darum geht's doch, dass wir im Glaubensgehorsam den Weg gehen. Machst du es gern? Ich weise diese Frage immer zurück. Das ist für mich nicht der Punkt, um den es geht. Da möchte ich mich wirklich lösen lassen. Also Blut des Lammes, Wort des Zeugnisses und sich von der Ich-Haftigkeit durch Bindung an Jesus mehr und mehr befreien lassen. Fünftens und letztens, nur noch eine Minute, es geht im ganzen Buch der Offenbarung letztlich um das eine, um die Machtübernahme Jesu Christi, sein Königreich. Es gibt Leute, die sagen, das Vaterunser mag ich nicht beten. Das ist kein Gebet für die Gemeinde, sondern Reichsgebet. Also mir macht es keine Schwierigkeiten, obwohl ich an einer gewissen Stelle denke, bei Paulus heißt es anders. Nicht vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben, sondern wir sollen vergeben, nachdem uns alles vergeben worden ist. Aber wenn wir auch das Vaterunser nicht ganz beten, müssen wir auch nicht dauernd, dann setzt ein Plappern draus. Aber wenn wir das Vaterunser auch nicht beten, ich bete in letzter Zeit doch oft, Herr, lass dein Königreich kommen und deinen Willen auf Erden geschehen, wie im Himmel. Amen. Wir beten noch. Ja, Vater, darum geht es. Gottes Reich statt Satans Reich, Licht und Liebe statt Finsternis und Hass. Du hast uns alle, soweit wir Kinder Gottes sind, auch der Macht der Finsternis entrissen und versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Hab herzlichen Dank dafür, dass wir in dir sein dürfen und du in uns. Dazu würdigst du uns. Und so schenk uns die Gnade, dass wir die Waffenrüstung auch nehmen, dass wir die geschenkte Gerechtigkeit festhalten, die Wahrheit, den Glauben, und dass wir so gerüstet sind gegen die Attacken des Feindes, denn wir leben in einer finsteren Welt, in der seine Macht vorerst noch zunimmt. Und so erbarme dich, Herr, deiner Welt. Noch seufzt eine große Schar unter Satans Joch, die sehnlichst hart auf das Erlösungsjahr, das zögert immer noch. Herr, wir dürfen mit Blumhardt wissen, du wirst die Kreatur aus allen ihren Fesseln und Ketten erretten. Und du fängst bei uns damit an. So lass uns doch den Weg in Freude und Dankbarkeit gehen. Aber auch eingedenk dessen, dass wir in Kampfsituation sind und der Kampf ist noch nicht fertig. Wir dürfen mit dir rechnen. Du bist der Sieger. In dir sind wir auf der Siegeslinie. Und so segne uns weiter auch am heutigen Tag und setze uns auch zum Segen. Amen. Amen.